OMT.
Heute haben wir mal wieder eine Talkrunde für euch bei uns im Podcast zum Thema Status Quo im Bereich SEO. Und zusätzlich, weil wir gerade vor Ort sind, haben wir noch einen Recap zur Campix für euch vorbereitet. Hört mal rein und viel Spaß.
Bei mir war es tatsächlich eine große Intention, hierher zu kommen und mit ganz, ganz vielen meiner Kollegen nicht nur digital über Skype, Telefon, sonst sowas, sondern intensiv in irgendwelchen Runden, in irgendwelchen Ecken, an einem echten Beispiel, ganz praktisch drüber zu reden, was fucking ist da draußen passiert. Und die einheitliche Meinung ist, kein Blassenschimmer.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Ja, wir haben eine nächste Podcast-Folge, diesmal live von der Campix, und ich habe drei Urgesteine der Campix vor mir. Oh, ist gemein, gell? Um mich herum sitzen, wir haben den Sven Deutschländer hier, den Thomas Wagner und den Jan Brakebusch, die, ja, Männerrunde, ich weiß, zerreißt mich nicht gleich, die schon viele Jahre hierher kommen und mit mir mal so ein bisschen nachbesprechen wollen, was ist in der Szene gerade los? Auch inhaltlich natürlich, was bewegt sich ansonsten, und eineinhalb Jahre ohne Events, wie war es quasi das erste Mal wieder? Das werden wir jetzt heute in knapp 40, 45 Minuten mal durchsprechen und steigen auch direkt ein. Ja, inhaltliche Entwicklung in der SEO-Branche. Es ist viel passiert, wir haben einen, wie ich so gerne sage, Update-Sommer hinter uns. Es sind viele Dinge auch sonst noch passiert, die letzten eineinhalb Jahre. Was ist denn so eurer Meinung nach jetzt gerade am präsentesten, was wurde am meisten diskutiert? Sven, willst du anfangen?
Also ich glaube, das kommt ein bisschen so auf das Unternehmenslevel an, also für wen arbeitest du, wenn du Agentur bist oder wo bist du in-house unterwegs. Wenn so eher kleines und lokal, dann ist in der Zwischenzeit sowas wie jetzt und überall viel wichtiger als so die ganz klassischen SEO-Themen, und da hast du auch Ecken, wo du schon mal hörst, ja, also ob es überhaupt eine Webseite braucht, ist fraglich, wenn du dann da Google Maps und wenn du da TripAdvisor und wenn du da bei Yelp gut gefunden wirst. Und dann hast du aber natürlich auch Ebenen, ich komme gerade aus so einem Gespräch, wo es dann halt riesengroß ist und wo diese Updates zum Teil ganz krass reingeschlagen haben. Ja, ich habe mich gerade mit Sascha hier von Urlaubsguru daher auf dem Podium ausgetauscht, und das ist schon ein Brett, ja, was da passieren kann. Und dann sitzt du da und reviewst deine ganze Bude. Wo fängst du an? Wo hörst du auf? Liegt es an der Redaktion zu viel, zu wenig? Warum verlieren wir transaktionelle Seiten? Aber wenn ich mein Portemonnaie im Urlaub verloren habe, rankt so gut wie vorher, solche Sachen. Und was mir auch aufgefallen ist, dass es die Leute wieder über Linkbuilding reden. Also in ganz bestimmten Ebenen ist Linkbuilding wieder sehr en vogue geworden. Aha, also das ist so ein bisschen aus dem Kellerkind-Status wieder rausgehoben worden.
Spannend, spannend. Thomas?
Ja, ketzerisch gefragt, war Linkbuilding jemals weg? Also, nee. Gab es eine Campix, wo nicht über Linkbuilding gesprochen wurde? Ich bin zu 100% bei dir. Wir leben alle gerade in einer Zeit, wo keiner mehr weiß, was Google da tut. Wo auch Google nicht mehr weiß, was Google da tut. Die machen Core-Updates, ja, wo ich immer sage, ja, das sind so Machine-Learning-Updates, die haben irgendwo im Labor funktioniert oder im Labor in eng umgrenzten Themen super bessere Ergebnisse gegeben, und ich sehe eine bessere Suche, aber in Detailbereichen knallt die halt so dermaßen daneben. Und mit jedem SEO, mit dem ich in den letzten...
Zum Beispiel?
Jan, wollen wir über Matic-Bereiche reden? Also der Matic-Bereich ist, glaube ich, der am meisten gebeutelste, weil auch am schwersten, auch für Google verständlich ist, was ist Relevanz, was ist echt? Also ich glaube, das Thema zu erkennen, was ist ein echter Trust, also was ist wirklich nicht gefaked, was man kann alles faken, das kann Google gar nicht, an ganz, ganz vielen Stellen überhaupt gar nicht. Da wurde viel drüber gesprochen, zumindest in den, ich sage jetzt mal, Hinterzimmergesprächen oder an der Bar, nee, an der Bar hat er ja zu, aber an allen Ecken, nicht in den Seminaren und in den Vorträgen. Ich glaube, in den Vorträgen ist meiner Meinung nach in den heutigen zwei Tagen zur SEO Campix das Thema Google Core Update ist komplett ohne Rolle, also hat, glaube ich, überhaupt gar keiner über irgendwas drüber erzählt. Es war in diesen Talks, kam das immer drin vor. Alle SEOs jammern, wir haben gerade keine Ahnung, was passiert. Wir können es nicht messen, wir können es nicht verifizieren. Wir haben alle so ein Bauchgefühl, wir haben eine Ahnung, wir sehen, was passiert. Mhm. Und ja, es sind die Backlinks, die gerade wieder ganz doll ziehen. Also Google hat ja 2 Spam-Updates gemacht. Ja, es waren Spam-Updates, Spam zieht wieder, wunderbare Funktion, aber ich kann nie in einem Kundenprojekt sagen, dass ich sage, du, das ist dein Projekt, wo du mit 80 Mitarbeitern mit verdienst, hau mal Spam drauf, funktioniert halt nicht. Das ist mir aufgefallen, so in dieser, ich sage jetzt mal, mittleren Unternehmensgröße, so ab 15.000, 20.000 URLs spielt das eine Rolle. Ja, wir haben die Core Web Vitals, die waren sehr präsent auf der Campix, mit allen Facetten von für SEO total irrelevant, geht in SEO einen Scheißdreck an, hat sich die Technik drum zu kümmern und macht auch in den Rankings ja überhaupt gar nichts, gibt keine Auswirkungen, bis hin, natürlich hat es ganz, ganz viele indirekte Hebel und der SEO ist ja schon lange kein SEO mehr, der SEO muss ja Mutti für alles sein und der ist halt auch dafür verantwortlich, dass am Schluss der grüne Button grün ist, weil grün besser konvertiert und wir es gemessen haben. Also das waren so diese ganz, ganz starken Prägungen. Und dann zu dem, was du gerade gesagt hattest, zu dem Thema, wir haben diese ganz neuen, in Anführungsstrichen, man sieht das leider im Podcast nicht, aber ich mache Anführungsstriche, wir haben diese ganz neuen Bereiche wie hyperlokale SEO und lokale SEO, da war aber auch ganz, ganz wenig Vorträge zu oder gar keine?
Es gab so eine Handvoll.
Genau, ja stimmt, eine Handvoll gab es, habe ich mir sogar angeschaut, es gab so ein paar und ja, da fangen die Leute plötzlich an, drüber nachzudenken, über Drittdienste wieder und ich sage immer, ihr verliert euer eigenes Asset. Also deine Website ist deine Hoheit und weil du gerade überall erwähnt hast, das ist gerade für mich in einem Kundenprojekt das Hassthema, also wirklich das Hassthema, wir können ja immer hier ehrlich sein, Jungs, wenn ihr vom Support bei überall zuhört, meldet euch bei mir, ich habe ein echtes Thema mit euch zu bereden, weil wir nämlich Datenhoheit abgeben und weil wir Dinge nicht mehr kontrollieren können und plötzlich Dinge passieren, die nicht mehr steuerbar sind. Also ja, das lokale SEO koppelt sich meiner Meinung nach gerade vollständig ab. Das ist auch gut so und das ist wichtig so und das finde ich in Ordnung, weil dadurch SEO billig wird. Ja, also der Bäcker um die Ecke, der Friseur kann sehr, sehr, sehr günstig lokal findbar werden, hat leider komplett andere Auswirkungen. Ich habe so Kunden, die früher lokal sehr gut gerankt haben, in anderen Regionen, wo sie eigentlich nicht tätig sind, aber von dort ihre Kunden haben. Und Google bei einem der letzten Updates gesagt hat, das Thema ist ab jetzt local. Und ab dem Moment hatten alle Suchergebnisse, wenn ich den Suchbegriff eingegeben habe, ausschließlich lokale Ergebnisse. Also ich nehme jetzt einfach das Beispiel Friseur, weil ich es gerade angesprochen habe, es ist kein Friseur, aber wenn ich ein sehr guter Friseur wäre, der in Hamburg sitzt und meine Kunden halt auch aus Leipzig hätte, konnte ich bis vor einem halben Jahr in anderen Branchen mit sowas ranken und jetzt geht es gar nicht mehr. Also es gibt einfach Branchen, da sagt Google, das ist local. Es interessiert keinen Menschen, ob es das in einer anderen Stadt auch gibt, wenn du in einer Stadt bist. Und die Spezialanbieter, die fallen halt hinten runter. Das ist mir so aufgefallen, das war aber auch wenig Thema. Was war denn so richtig groß Thema? Ja, eigentlich Core Web Vitals und ganz, ganz, ganz viel. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ergebnis von diesen 1,5 Jahren Pause. Wo ordnen wir SEOs uns gerade wieder ein? Also wo sind wir in unserer Szene? Wer sind wir? Warum sind wir? Mit wem konkurrieren wir? Wer fehlt uns als Sparring-Partner in den Unternehmen? Woran liegt das? Warum finden die Unternehmen keine Ansprüche? Also warum haben die keine Mitarbeiter? Warum werde ich als externer Freelancer gebucht und muss mit einem Praktikanten oder dem Geschäftsführer reden? Und dazwischen gibt es keine Ebene, weil die kein Personal finden. Das war sehr, sehr oft Thema an ganz, ganz vielen Stellen. Und ich glaube, das ist auch der größte Pain, den wir gerade alle haben.
Ich sage gleich mal ein, zwei Sachen dazu, aber erst will ich Jan zu Wort kommen lassen.
Ja, also die Web Vitals, natürlich, das war so ein Riesenthema, haben viele Leute drüber geredet. Fand ich ganz interessant, dass eigentlich der Martin am ersten Tag, als er ja zugeschaltet war von Google, eigentlich so ein bisschen, ganz so heiß war das dann doch gar nicht, wie das mal so angekündigt und durchs Dorf getrieben wurde. Das war eigentlich schon viel relativieren des Ganzen wieder, deswegen fand ich es interessant. Aber es zeigt auch gleichzeitig, und das fand ich gestern in der Talkrunde auch so schön, dass die Maike das gesagt hat, ich kann so eine Sau natürlich schön machen und kann sie nutzen, um im Unternehmen endlich mal was verändern zu können, besonders in so einem Konzernapparat. Wenn ganz Deutschland über so heißen Scheiß redet, dann kann ich das natürlich nutzen. Aber gleichzeitig ist es auch immer wieder so ein bisschen erschreckend, wie so eine ganze Branche nach 10 Jahren, Google hat etwas gesagt, ab geht's mit der Sau, ja, und dann ist das ja wie das Stierrennen in Spanien, geht's dann einmal durch die Gassen, ja, und jeder redet nur noch über den Kram und macht eigentlich keine Gedanken mehr, wo ist das wirklich in der Priorisierung, wann hat schon mal eigentlich etwas, das Google angekündigt hat, so dermaßen eingeschlagen? Manchmal hat man ja so ein bisschen das Gefühl, und das fand ich ganz interessant in den Talkrunden auch so manche, nachdem wir so dieses Thema Paginierung und so mit, das bewerten wir gar nicht mehr, ja danke, mein Unternehmen hat so irgendwie, oder manche Kunden, die geben da Hunderttausende von Euros aus, um Paginierung hinzusetzen, und Google so, ja, wir haben gemerkt, das ist gar nicht so gut, wir bewerten das nicht mehr. Ja, aber sie erzählen es auch keinem. Das heißt, manchmal hat man so das Gefühl, die nutzen einfach so manchmal uns doofe SEOs, um es mal ganz ehrlich zu sagen, um ihren Scheiß durchzutesten und zu gucken, ist das wirklich relevant? Weil da setzen alle großen Seiten, setzen es um und dann kann man gucken, ist das wirklich so gut, was wir dort geplant haben? Das ist natürlich nur reine Hypothese, aber es kommt einem manchmal doch so vor. Aber ansonsten, ja, über die Updates wurde an sich viel gesprochen, aber natürlich keiner durchblickt es. Inhaltlich kannst du dazu nicht sagen, aber das ist ja auch, da wird ja für 5 Klausuren auf einmal gelernt und man hat sie einfach alle mal rausgeschmissen und hat sich dann gewundert, dass man im Mathe-Test irgendwie einen Deutschaufsatz geschrieben hat. So kommen einem ja die Aufsätze, also die Ergebnisse der Google-Updates so ein bisschen vor. Ja, was mir inhaltlich ich tatsächlich so vielleicht ein bisschen schade fand, es waren wenig von diesen Success-Stories da, was natürlich auch mit der Corona-Zeit einfach zusammenhängt, aber so dieses, wir haben die letzten 2 Jahre folgenden richtig geilen Kram umgesetzt, das fand ich ein bisschen wenig, da war der Vortrag von eHorses tatsächlich ganz cool, da habe ich auch viel, viel Gutes danach dann noch drüber gehört, weil die haben einfach so ihr Ding durchgezogen, auch während der Corona-Zeit, wobei ich meine, so Pferdekauf in halb Deutschland in Kurzarbeit, das ist für mich auch nicht so das Thema, was mir als erstes einfällt, lass mal 2 Pferde kaufen, aber die haben ihr Ding da sehr stabil durchgezogen und da auch skaliert, das fand ich da ganz interessant, aber viele der Branchen, die eigentlich so in Corona richtig profitiert haben, habe ich hier tatsächlich irgendwie so gar nicht angetroffen. Entweder will man gar nicht so darüber reden, ja, uns verraten, was natürlich auch sein kann. Gleichzeitig haben wir natürlich immer noch dieses Thema Pandemie, welche Unternehmen dürfen überhaupt auf diese Konferenzen und so jetzt gehen, aber das hat mir so ein bisschen gefehlt, was gleichzeitig sehr stark zugenommen hat, ja, weiß nicht, wie euch das aufgefallen ist, so, dass du hast in manchen Vorträgen schon gemerkt, das Ziel ist eigentlich, mit diesem Vortrag zu recruiten, wir machen geilen Kram in unserer Firma und hier ist übrigens meine Stellenanzeige als letzte Folie. Das hat stark zugenommen, weil wir einen großen Mangel einfach haben am Nachwuchs auch in dieser Szene und es gerade so geboomt hat.
Das fand ich persönlich ziemlich schwach, um ehrlich zu sein. Ich verstehe das, dass die Leute suchen, aber ich weiß nicht, es kam mir auch eher wie eine Recruiting-Veranstaltung vor und das fand ich nicht so cool. Ich gehe mit vielen Dingen mit. Für mich war das Thema, Thomas hat es so nicht wortwörtlich gesagt, aber so ein bisschen mit reingebracht, ist das Thema EAT. War bei uns sehr, also gerade in den Gesprächen zwischendrin, ein sehr großes Thema. Bei dir war es ja auch im Vortrag ein großes Thema. Den Vortrag habe ich auch gehört. Ich habe mich auch sehr über das Thema Linkbuilding gewundert, also dass das so präsent war, ich glaube mit 2, 3 Vorträgen, glaube ich sogar. Ich muss sagen, ich merke selbst an unserer Plattform seit 3, 4 Monaten, dass Seiten, die gute Backlinks haben, das mit dem Spam kann ich nicht so nachvollziehen, aber es liegt daran, dass wir nicht so viel Spam-Links haben bei uns, dass die Seiten stark gewonnen haben und tatsächlich in die Richtung sich das deutlich wieder verstärkt entwickelt. Also ich habe schon immer gesagt, dass Links wichtig sind, aber ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass es nochmal die Schraube wieder ein bisschen mehr in die Richtung gedreht wurde. Ich dachte die ganze Zeit, ich bilde mir das vielleicht auch ein bisschen ein, aber es ist gerade, weil die Gespräche auch oft hier in die Richtung gingen, ich glaube, das war nicht nur eine Einbildung. Was ich aber bemerkenswert fand, und das hat, ich glaube, auch eben Thomas schon mal angedeutet und du hast es in deinem Vortrag gehabt, Jan, ist, dass wir alle der Meinung sind, dass Google sich gerade in eine falsche Richtung bewegt.
Ja.
Und das finde ich komisch, weil wir in den letzten 2 Jahren noch öfters mal gesagt haben, die SEOs sind eigentlich schon relativ kleine Lichter, weil Google macht was und wir haben alle keine Ahnung, was sie da machen und denken, wir verkaufen uns immer als die Google-Versteher, aber auf der anderen Seite machen die etwas mit ihren, wir haben es mal in einem Podcast, Baby-Algorithmen, die zusammenspielen in ein großes Update. Haben wir es mal genannt. Und wir können es halt doch nicht nachvollziehen, weil es teilweise mittlerweile so komplex ist, dass wir sogar glauben, dass Google es nicht mal 100% entscheidet, weil so viele kleine Rädchen sich aus verschiedenen Bereichen drehen. Und das finde ich aber interessant, wo man das Gefühl hat, dass sich ein Gigant wie Google mit 5 waren es, glaube ich, Updates oder 4 Updates in kürzester Zeit
5
tatsächlich überhoben hat und sich massiv, und ich war derjenige, der immer gesagt hat, 2, 3 Jahre lang unglaublich, wie krass die Qualität an Google angezogen hat die letzten Jahre. Und jetzt innerhalb kürzester Zeit so ein Abfall, in dem wir Spam sehen, in den, in deinem Vortrag war es im Thema Medizin, also Medic oder Your Money, Your Life Seiten, dass da wirklich teilweise Seiten, die auch illegalen Hintergrund haben und so weiter, das ist jetzt die Kurzform, das brauchen wir an der Stelle jetzt nicht zu vertiefen, da machen wir noch ein Webinar zu beim OMT, hochgespült werden, wo ich eigentlich hoffe, weil ja auch so viele SEOs berichten, dass ihre Seiten auch verloren haben, dass es da vielleicht nochmal ein Rollback gibt oder wie auch immer, oder es müsste eigentlich etwas passieren in der Richtung. Thomas?
Naja, alleine, dass Google angefangen hat, Updates 2 zu teilen, war für mich so, schon so ein Thema. Wir lassen jetzt das Baby aus dem Labor raus. Im Labor muss es was gebracht haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Google Dinge nicht im Labor testet. Also was auch immer ein Labor für Google ist. Na, wie groß eine Laborausspielung ist, da wird es gute Ergebnisse gezeigt haben. Und ich möchte das auch noch ein bisschen relativieren, weil ich glaube, die durchschnittlichen Suchergebnisse für meine Mutti, die sind vollkommen in Ordnung. Wir beschäftigen uns noch viel, viel intensiver. Also ein klassisches Beispiel. Ich schaue mir Verlierer bei meinen Kunden an, also welche Uhr hat verloren, welches Thema hat verloren. Und dann schaue ich mir die Top 3, die jetzt vor mir, also ich falle von 1 auf 4 oder von 1 auf 5. Das klingt ja nicht wie ein Beinbruch für viele. Ne? So ein Nicht-SEO sagt, naja, du bist ja auf Seite 1, alles gut. Na, der Unterschied zwischen Position 1 kriege ich 75% aller Klicks, wenn ich wenig Ads habe. Wenn ich viel Ads habe, kriege ich 50% aller Klicks und auf Position 5 3. Na, also das ist schon tödlich auf Position 5 zu sein. Und dann schaue ich mir die Position 1 bis 4 an und sage, also ich als Mensch ohne Themenverständnis, weil ich ja eigentlich eine Suche mache, kann nicht mehr unterscheiden, wer ist der Bessere. Bis dahin, dass ich nicht mal mehr unterscheiden kann, wer hat die Original, also von wem ist das Original des Contents. Also weil wir haben ja gerade ganz, ganz viel mit Content Spinning, mit dem Thema geklauten Content oder mit gescrappten Content plötzlich vor dem Original ranken, weil sie mit Backlinks ordentlich nachschießen. Und mit Backlinks, da wird einem übel, wenn man genau nachguckt. Das hast du ja auch in deinem Vortrag auch sehr deutlich gesagt. Aber egal, ob der Content geklaut ist, wenn er richtig ist und er gut aufbereitet ist, wenn die Website einigermaßen gut aussieht und da interessiert Google leider scheinbar nicht, ob da ein Impressum ist, wo eine Grafik drin ist mit einer Adresse auf irgendeinem Inselstaat. Aber
widerspricht das nicht EAT?
Natürlich widerspricht das EAT, darum verstehe ich ja Google nicht. Ne? Aber für den Nutzer funktioniert es. Der bekommt seine Antwort und sie ist im Zweifel, wenn er Glück hat, richtig.
Zweifel, wenn er Glück
hat. Ja, natürlich. Weil für Google gibt es so viele Themen, da kann Google, also machen wir es ganz einfach. Google kann sich ja nur die Grundgesamtheit der Top 20 nehmen, kann das einmal durch ein paar Filter durchjagen, nehmen wir TF-IDF, ist egal, dann weiß er, welche Wörter, welche Terme drauf vorkommen müssen, ob die Terme und Wörter richtig sind, weiß keiner. Weiß ja Google nicht, hat ja keinen Experten da sitzen, der ein Suchergebnis bewertet. Und das ist das große Problem. Und ich glaube sogar, wir haben das Machine Learning System dahinter selber kaputt gemacht, weil wir TF-IDF übertrieben haben. Na, also weil wir dafür gesorgt haben, dass die Top 20, die Top 30 eigentlich identisch sind von ihrer Termausrichtung. Weil wir dafür gesorgt haben, dass es so ist. Und wir vergessen haben, an vielen Stellen mal zu sagen, ich habe eine andere Meinung. Oder wir gelernt haben, wie du mit deinem Ex-Inhouse, hast du ja durchstreichen lassen extra das Inhouse, also wie du mit deinem alten Arbeitgeber Liebscher und Pracht ja gelernt hast, dass wenn ich eine alternative Meinung habe, ich gar nicht mehr ranken kann. Und das sehe ich halt auch bei Kunden, mit einer alternativen Meinung rankst du nicht. Obwohl Google ja sagt, naja, wir wollen ja Diversität haben, aber lässt es dann nicht zu. Ja, auch bei anderen Themen sehe ich es halt nicht. Und das ist halt ein Problem. Wie Google damit umgeht, weiß ich nicht. Ich kann meinen Kunden auch nur ganz, ganz schwer Ratschläge geben, auszusagen, lasst uns weiter unser eigenes Qualitätslevel hochhalten, lasst uns die jetzt bekannten EAT-Regeln einfach einhalten, gutes Autorenprofil, Autoren auch woanders verbreiten, Gastartikel-Marketing etc. pp. Und hoffen, dass es irgendwann Klick macht. Und wenn es ein Rollback auf den Stand Herbst 2018 ist.
Ich fand da ganz interessant, der Gero Wenderholm, der hat ja KI studiert, und den habe ich gern gestern auch nochmal. Und es gibt ja so zwei Herausforderungen, besonders in der deutschen Sprache. Zum einen, die hat jeder SEO schon mal mitbekommen, unsere Sprache ist ein Vielfaches komplexer als Englisch. Wir haben für eine Sache, die wir meinen, haben wir 12 verschiedene Sachen und dazu noch Dialekte und sonst was. Das ist schon eine riesen Herausforderung für Google, ob so in dem deutschsprachigen Raum überhaupt was hinzubekommen oder gleich gutes Ergebnis. Aber doch gesagt, das andere ist natürlich, du hast einen Algorithmus, der lernt, so eine KI oder ein Machine Learning fängt an zu lernen und vom Kleinkindalter, also um das mal so bildlich darzustellen, steigt das auf. Und dann waren wir jetzt vielleicht im Teenageralter, wo du gesagt hast, ich will jetzt aber alleine sein und Party machen. Und dann kamen dummerweise zwei neue Updates mit rein, zwei neue Algorithmen und die haben halt diese KI quasi wieder ins Kleinkindalter zum Sabbern zurückgeworfen. Und da sind wir, glaube ich, momentan so ein bisschen. Er hat gesagt, man sieht das, also er hat aus der Studienerfahrung und Praxis hat dann gesagt, es gibt es oft, dass diese KI lange, lange lernt und aus irgendeinem Grund erreicht die auf einmal so einen Punkt, wo sie wieder dumm wird und einfach sich 10 Jahre zurückschleudert. Und dann fragst du dich, was ist denn da gerade passiert? Und es gibt einfach manchmal auch keine ganz logische Erklärung wohl dafür.
Was ich immer als also meine Wahrnehmung von Updates war in den letzten 2-3 Jahren eigentlich immer, jetzt kommt so ein Update, jetzt schauen sie, was passiert, dann wird nachgesteuert und du hast ja nun oft gesehen, du konntest in dieser Zeit sagen, dass wir da jetzt wirklich so abkacken, das hat nur, weil wir ein Kollateralschaden sind und halt die Füße still, mach weiter dein Ding und du wirst sehen, beim nächsten Mal haben die das verstanden und dann gehst du wieder dahin, wo du warst. Aber wenn du zwischen den Updates gar nicht mehr wartest.
Ja.
Wie kann dann was lernen? Das ist was, was ich nicht verstehe, weil eigentlich habe ich gedacht, wie das halt so ist, wir vermuten immer, habe ich gedacht, da stellt sich jetzt ein Rhythmus ein, da ist eine Frequenz verstanden worden und in dieser Frequenz wird jetzt weitergearbeitet und dann passiert sowas wie in diesem Sommer.
Genau, da hast du auch manchmal gesehen, dieser Update-Zyklus geht hoch. 3 Monate später gibt es eine Nachjustierung, es geht wieder runter. Und das konntest du bei manchen großen Seiten ja so richtig gut sehen. Ja, also wir haben ja auch gesprochen, NetDoctor und so weiter. Es gibt ja so typische, bei denen kannst du solche Zyklen immer wieder sehen. Ein Update kommt, es gibt eine Nachjustierung, 2-3 Monate später, dann gehen die wieder auf den alten Stand und so, weil sie davon betroffen waren. Oder manchmal hast du ja auch manchen Kategorien von Keywords einfach gesehen, da gab es eine manuelle Nachjustierung. Es hat schon ganz Deutschland nichts geändert in den SERPs, sondern nur in einer Kategorie wurde nachjustiert, weil sie gemerkt haben, es ist nicht gut. Aber wie du sagst, wie will ich das denn machen? Also jeder normale Mensch ändert eine Sache an deiner Webseite und beobachte sie. Und das ist so, wir machen einen Relaunch, tun das Backlink-Profil clean, dazu machen wir ein Content-Audit und wir schmeißen alle Mitarbeiter raus und dann gucken wir mal, ob es noch funktioniert, nachdem wir die Kiste wieder online schalten. So kommt es einem ein bisschen vor. So, wir ändern 12 Sachen gleichzeitig und dann nehmen wir an, was könnte es gewesen sein. Das ist halt ein riesen Ratespiel.
Was zum Abschluss noch ein Statement?
Ja, also du hast was ganz Gefährliches gesagt.
Wer?
Ich, Sven, hat
genau. Ja, stimmt, ihr seht ja nicht, dass ich auf Sven zeige. Sven hat gesagt, wir SEOs glauben, dass wir der Kollateralschaden sind. Also, dass unser Kunde ist der Kollateralschaden.
Ja.
Für alle anderen ist das super, dass die abgefallen sind, ne? Und der eine, der gewonnen hat, das ist der Böse. Ich überspitze das jetzt gerade.
Genau.
Aber nur mein Kunde ist der Kollateralschaden. Das möchte ich gerne nicht so stehen lassen, weil das ja so klingt, als wenn wir SEOs immer die Schuld auf anderen schieben. Wo ich dir vollkommen recht gebe, ich weiß auch manchmal nicht, was soll ich dem Kunden jetzt sagen. Der ruft mit, der hat sich die Sistrix-Daten angeguckt oder welches Tool er auch gerne benutzen will, ruft mich Montag an und bindet mir erstmal 2 Stunden Gespräch ans Ohr, weil ich ihm erklären soll, was da gerade passiert ist. Und ich sage, sorry, wir haben ja nichts getan. Also nichts im Sinne, wo ich sage, wir machen. Also klar, es gibt Kunden, die haben nichts getan. Die haben diesen langsamen Verfall und die haben natürlich oft bei diesen Updates deutlich auf Deckel bekommen. Also das bin ich auch der Meinung. Firmen, die sich auf ihren Lorbeeren ausgeruht haben und ihre Dinge nicht weitergemacht haben, gerade in Corona-Zeit so ein bisschen Geld gespart, Online-Marketing, die haben jetzt im Sommer richtig auf die Fresse bekommen. Das sieht man auch. Aber andere, die trotzdem gut gearbeitet haben, die sage ich, na, ihr habt nichts falsch gemacht, lasst uns warten. Mhm. Ist ganz doof. Weil kommt das nächste Update, statt wieder hoch, geht es nochmal runter. Also haben wir ja alle in unserem, also brauchen wir ja nicht diskutieren, wir haben eben nicht oft das Glück, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und hoffen, dass im Mittel alles irgendwie noch okay ist. Gibt ja auch welche, da geht das mit jedem runter.
Ja.
Und bei ganz, ganz vielen sage ich, sorry, ich fahre jetzt mit Absicht zur Campix. Also bei mir war es tatsächlich eine große Intention, hierher zu kommen und mit ganz, ganz vielen meiner Kollegen, nicht nur digital über Skype, Telefon, sonst sowas, sondern intensiv in irgendwelchen Runden, in irgendwelchen Ecken, an einem echten Beispiel, ganz praktisch drüber zu reden, was fucking ist da draußen passiert. Und die einhellige Meinung ist, keine blassen Schimmer.
Ja. Ja, aber das stimmt. Manchmal, du weißt manchmal sonntags schon, das kennt ja jeder, dass du montags einen Kunden heranhaben wirst, wo du so das Gefühl hast, ja klar, ich rufe mal kurz den Larry auf dem Handy an und frage ihn, was seine Programmierer da gemacht haben. Welche Antwort soll ich denn geben? Ich sehe das sonntags abends genauso wie du in dem Systrix. Ja, also, und so schnell kann da in der Branche noch keiner eine Antwort geben, außer deine Webseite war offline für 2 Wochen. Dann haben wir auch eine Antwort drauf. Aber ansonsten ist das halt unglaublich komplex geworden. Ja.
Wenn ich euch jetzt zum Abschluss der inhaltlichen Entwicklung der Branche, und ich weiß, wir sind alles Leute, die gerne viel reden, nicht persönlich nehmen, ihr wisst, ich gehöre selbst dazu, wenn ihr in einem knappen Satz den Leuten empfehlen sollt, mit was sie sich in den nächsten Monaten beschäftigen sollten im Bereich SEO, was würdet ihr sagen?
Müsstest du diese Einschränkung jetzt machen im Bereich SEO? Ich hätte gesagt, sucht euch ein neues Tätigkeitsfeld. Fangt an, Gartenpflege zu lernen oder
Bereich,
so.
Handwerker.
Wir gehen davon aus, wir wollen im Bereich SEO bleiben. Wir machen die Runde jetzt andersrum, Jan. Ein Satz, ich weiß, fällt dir schwer, aber...
Toll, jetzt bin ich zuerst dran. So. Hast ja richtig viel Zeit zu überlegen gegeben. So, das war der Filler. Ich würde sagen, tatsächlich mit der Analyse von Linkprofilen der Konkurrenz. Wir haben darüber schon gesprochen. Und ansonsten wirklich mit dem Thema ERT und wie kann ich selber Experten aufbauen, die andere nicht haben.
Thomas?
Ja, toll. Dann mache ich es jetzt andersrum. Fangt an, Experte zu werden, werdet zur Marke. Also jedem, der jetzt irgendwie noch versucht, mit einer Keyword-Domain oder mit solchen Sachen irgendwie anzufangen, sage ich, falsch. Sorgt dafür, dass du eine Marke bist, dass auch eine Markenwahrnehmung entsteht an anderen Stellen. Ja, und dann das, was Jan gesagt hat. Also du hast ja gesagt, siehst nicht so viele Spamlinks. Ich sehe sehr, 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 sehr viele Spamlinks.
Ich sehe sie bei mir nicht.
Ja, ja, okay.
Ich bin ja nicht mehr im Agenturbusiness okay. unterwegs und sehe keine Spamlinks.
Ich sehe bei sehr, sehr, sehr vielen Projekten, wo schleichende Verluste entstehen, weil plötzlich Spam aus anderen Netzwerken steigt. Kümmert euch darum. Ich habe keine Lösung dafür, weil ein Disavow-File für mich kann ich machen, ein Disavow-File für jemand anderes kann ich nicht machen. Ich hatte in den letzten Webmaster-Tools, hat ein Kunde von mir tatsächlich mal so ein Thema bei John Müller angesprochen, hat sich John Müller danach angeguckt, passiert halt auch nichts. Spam melden, habe ich noch nie mitbekommen, dass das Formular wirklich greift. Es öffentlich machen ist sehr riskant, weil dann hast du andere Typen von Spam-Links. Ja, werde zur Autorität.
Ich wollte gerade sagen, das war ein
langer Satz.
Sehr viele Nebensätze.
Ich habe ganz viele Kommas verwendet. Genau. Ich habe in Deutsch aufgepasst.
Schön. Aber es bleibt natürlich für mich nicht mehr so viel übrig. Ich möchte einen Satz wiederholen, den ich gerade schon in der Talkrunde gesagt habe. Weil wenn so jemand wie Thomas sagt, wer zur Marke, schaltet sich local immer irgendwie ab. Aber du kannst natürlich eben auch im Lokalen eine Marke sein. Du kannst einfach der beste Handwerker am Ort sein. Ja, der Bäcker mit den besten Brötchen in Buxtehude. Und dann gilt das Gleiche im Prinzip, aber eben in anderen Sphären. Ja, aber die Stoßrichtung ist immer die gleiche. Und verabschiede dich davon, dieses ganze Online so losgelöst von allem anderen zu sehen. Es ist halt eben wirklich diese Vernetzung von Offline und Online und Local und Webseite und Google My Business und dem ganzen anderen Scheiß. Ja, es ist komplex geworden. Punkt.
Ich fand den Claim so sexy. Bester Bäcker buchst du.
Genau, bester Bäcker buchst du wieder.
Okay, inhaltliche Entwicklung haben wir abgehakt. Jetzt will ich gerne ein bisschen mehr über das Event sprechen. Es waren ja eigentlich sogar 4 Tage. Du warst alle 4 Tage, du warst auch alle 4 Tage,
ja. Ne?
Jan und ich nur 2 Tage. Wir können es gerne über die 4 Tage uns anschauen. Jan kann ja dann für die letzten 2 Tage antworten. Welcher Vortrag hat euch am meisten imponiert? Jetzt nicht unbedingt inhaltlich, doch auch inhaltlich, aber auch vielleicht im Stil, wie es aufgezogen wurde. Gab es überhaupt einen, der euch, ich will nicht sagen vom Hocker gerissen hat, ihr seid ja alle schon sehr lange dabei und ich weiß sehr aus eigener Erfahrung, dass es schon sehr schwierig ist. Man ist ja schon froh, wenn man Nuancen mitnimmt, aber ich kann es frei raus sagen, es gab einen Vortrag, der mich beeindruckt hat. Sven, es war deiner. Und den haben wir auch übrigens, kann ich schon mal anteasern, nächste Woche auch als Podcast noch mit aufgeschnitten. Aufgeschnitten. Und essen ihn dann nächste Woche Montag.
Armer Sven. Ja. Gut durch Geräusche.
Den fand ich sehr gut. Warum? Weil er mich angeregt hat, auch wenn er aktuell für mich noch nicht den den Mega-Bezug hat, dass ich mich jetzt wirklich damit beschäftige, aber das erfahrt ihr dann nächste Woche. Gab es bei euch auch etwas?
Jetzt habe ich Svens nicht geschaut. Ich bin jetzt gerade, ich muss mir dann das Video anschauen. Ich hoffe, dass Marco den Link dann zeitnah rumschickt und ich es nicht vergesse. Das war ja auch so ein ganz großes Thema, Online-Offline-Konferenz. Wir sind jetzt gerade bei der Konferenz.
Zu dem Format und so.
Machen wir noch. Okay, dann merke ich mir das. Okay, hatte ich einen Vortrag, der mich geflasht hat? Nein, weil ich zu lange dabei bin. Aber von denen, die immer abliefern, die haben wieder sehr gut abgeliefert. Also Nils Dahnke hat wieder hervorragende Aufarbeitung des Themas, was er vorgestellt hat. Der Audisto-Vortrag zum Thema Vorbereitung Relaunch war extrem gut, hat mir viele Impulse mitgegeben, wie ich meine Relaunches mit meinen Kunden noch präziser vorbereiten kann, noch bessere Abbruchbedingungen finden. Also war sehr, sehr gut. Also die Menschen, die Offer machen, Jan, klar, laut, schnell, viel, sehr, sehr guter Vortrag rund um das Thema Matic und EAT. Also waren sehr, sehr gut. Also die immer abliefern, war gut. Ich habe mir viele, viele kleine Vorträge angeschaut, was mich persönlich richtig gestört hat, das vielleicht auch für Marco auch total spannend, ist die Selbsteinschätzung der Vortragende, wo sie ihre Vorträge hinpacken, also Beginner, Expert etc. Da war ich maßlos enttäuscht, weil ich mit der falschen Erwartungshaltung in den Vortrag, also Karl Kratzner sorgt dafür, dass die Erwartungshaltung stimmt, dann ist auch das Ergebnis gut. Ansonsten, also ich hab wirklich sehr, sehr viel für mich mitgenommen, in jedem Vortrag, in dem ich war. Muss aber tatsächlich sagen, die Contentix war für mich die intensiver, die zwei Tage. Sie war kleiner, sie war ruhiger, es waren ein paar Leute weniger da. Und es ist nicht mein Kerngebiet, klar, damit muss ich mehr Impulse mitnehmen. Hat mich was richtig vom Hocker gehauen? Nein, durchgehende Qualität war gut. Also, es ist schwer jetzt nach 1,5 Jahren ohne eine Offline-Konferenz besucht zu haben.
War alles schon mal ein Statement.
Ja, aber ich war gerne hier, es war richtig hier zu sein.
Ja, also wirklich, ich bin so ein Freund davon, so In-House-Success-Stories und so, weil das ist nicht, das ist dann so ungeschönt ehrlich und deswegen tatsächlich dieser E-Horses-Vortrag, ich bin da einfach echt ein großer Fan von, wenn du einfach sagst, das haben wir die letzten zwei Jahre gemacht, das ist geil, das war auch scheiße, weil wir irgendwo in die falsche Richtung mal gelaufen sind, so ungeschönte Wahrheiten und wenn du dann noch nicht versuchst, dahinter Recruiting zu betreiben, was du ja auch gesagt hast, was du schade findest, sondern einfach nur, Ich habe was Cooles gemacht mit meinem Team und das möchten wir jetzt vorstellen. Und das finde ich einfach ganz charmant, das finde ich ganz toll. Das ist natürlich als Agentur oder so weiter, ist das halt schwierig und dafür brauchen wir auch die Bühne und da habe ich halt breitere Cases und mehr Erfahrung. Aber ich finde das immer ganz schön, so diese In-House-Success-Stories. Was hat man wirklich so intern gemacht die letzten Jahre?
Ich weiß das gar nicht. Sind alle Vorträge online noch abrufbar, Marcel?
Also Marco meint, es gibt ein paar Ausnahmen, wo die Leute selber gesagt haben, das ist so speziell, wir wollen das nicht. Ansonsten alles, was aufgezeichnet wurde, wird zur Verfügung gestellt.
Im Raum aufgezeichnet.
Ja, machen wir jetzt schon Sorgen.
In den hinteren Räumen wurde
aufgezeichnet. Ja, du brauchst nie wieder irgendwo dich bewerben.
Danke. Ja.
Okay. Mauer nicht. Sven, die Talkrunden. Also ich habe diesmal aus den Talkrunden wahnsinnig viel mitgenommen. Stimmt. Ich finde immer stärker, weil ich dasselbe Problem habe wie Thomas, dass man weiß halt so viel und wenn man irgendwo drin sitzt, ist es oft nur in Anführungszeichen, ich mache Anführungszeichen, Bestätigung, aber aus Talkrunden kann ich Inspiration mitnehmen. Wenn sich zwei Menschen, wenn sich drei Menschen unterhalten und an was knabbern so eine Weile, dieses Gespräch zwischen Philipp Plöttner und Marco Jank hat mir wahnsinnig viel gegeben. Das war wirklich, das ist dann eben nicht so dieses, das knallharte Schritt-für-Schritt-Anleitung To-Do-Dings, aber meiner Position im Unternehmen jetzt auch geschuldet und so, habe ich diese Meta-Ebene jetzt viel häufiger und das hat eben auch diese Meta-Ebene bei mir angesprochen. Ich finde es gut, dass es jetzt beides gibt. Denn ganz am Anfang, so 2009, 2010, 2011, gab es eben nur dieses, dieses unmittelbare Operative und dieses, dass eine Ebene drüber hängt, das kommt durch diese Talkrunden jetzt mit rein und das fand ich ganz toll. Und natürlich, du hast recht, die immer abliefern, liefern ab. Ja.
Thomas.
Talkrunde ist tatsächlich, habe ich ausgeblendet. Ich saß in der Talkrunde, habe es trotzdem ausgeblendet, aber ist egal. Und vor der Talkrunde habe ich zu Marco gesagt, er saß da so in der Ecke und konzentrierte sich so ein bisschen und wir waren alle so ein bisschen, sage du Marco, so eine Campix ohne Vorträge, nur Netzwerken, wäre auch geil. Gerne ergänzt mit Talkrunden, weil die waren wirklich gut. Waren alle, die ich gesehen habe, stimmt, die waren alle gut.
Da musst du aber vorsichtig sein, weil ich bin ja auch Veranstalter und das trifft nicht jede Zielgruppe.
Gerade die, die ganz am Anfang dabei sind,
die können aus Talkrunden, die kennen euch nicht, die wissen nicht, wie ihr tickt. Ich meine, wir kennen uns seit Jahren. Ja, und wir kennen uns seit Jahren. Wenn Jens Faultrath irgendwas ablässt, dann weiß ich das einzuschätzen. Das kann für den einen oder anderen sehr hart klingen. Ja. Ja, und du weißt genau, wie er es meint und so weiter. Deswegen bin ich da vorsichtig. Wir haben auch sehr viele Nachzügler, die halt nicht wie wir viel alleine ausprobiert haben und gemacht und getan, sondern die arbeiten ein bisschen nach Anleitung, ob wir das gut oder schlecht finden. Das ist leider so. Und wenn die diese Frontalvorträge nicht bekommen mit unseren Erfahrungen, dann verlierst du auch einen Teil der Zielgruppe, was ja aus Veranstalter-Sicht blöd ist, A, was Refinanzierung angeht, B, so dumm es klingt, auch wenn wir da manchmal nur ungern richtig drauf gucken, wir brauchen diesen Nachwuchs auch, sonst haben wir irgendwann ein Problem. Auch wenn der Nachwuchs nicht mehr so tickt wie wir, und ich bin ja noch lange nicht so lange dabei wie einige von euch.
Du hast uns gerade alt genannt.
Ich habe gesagt, ihr seid länger dabei.
Mit 8
angefangen. Aber da eingehakt, natürlich, also ich stelle mir jetzt so ein Inhouse vor, der zu seinem Chef geht. Ich würde gerne zu einer 4-Tages-Konferenz gehen und der Chef fragt dann, was machen die dort? Na, nichts.
Die reden.
Ja, also brauchen wir nicht
drüber. Das funktioniert oder auch nicht.
Klappt vom, nein,
ja, das aber, ist ja nicht planbar dann für die Leute und so.
Ja.
Das war aber ein guter Einwand, der mich quasi zu dem letzten Punkt unseres Podcasts bringt. Wir haben jetzt die inhaltliche Insgesamtentwicklung uns angeguckt. Jetzt haben wir uns mal geschaut, vielleicht dem einen oder anderen auf die Schulter geklopft. Übrigens den Vortrag, die Talkrunde mit Pip hat Marco selbst auch als Feedback gegeben, die ihm am meisten Inspiration gegeben hat. Da freue ich mich drauf, wenn ich mir die im Nachgang auch vielleicht nochmal angucken kann. Ich möchte vielleicht jetzt mal an das Konzept Campix insgesamt gehen oder beziehungsweise die Eindrücke. Ich war letztes Jahr nochmal auf der SMX in dieser hybriden Version, wo ganz wenige Leute in München waren. Deswegen kann ich nicht sagen, dass die letzte Campix auch meine letzte Konferenz war. Aber die wurde ja damals abgebrochen in der Hälfte und aufgrund der pandemischen Entwicklung, die dann über Nacht sich verschärft hatte. Und für viele war es jetzt die erste Veranstaltung nach 1,5 Jahren. Und natürlich hat man überall an jeder Ecke gehört, oh, Hauptsache mal wieder unter Leute oder oh, ungewohnt so viele Leute und alles richtig. Jetzt hatten wir ein anderes Konzept, das auch mehr draußen stattgefunden hat, die ersten zwei Tage stattfinden sollte, die letzten beiden Tage, wo der Regen leider ein bisschen eingesetzt hat. Wenn ihr jetzt Marco oder Veranstalterteam einen Tipp aus eurer Sicht, ich meine, das ist jetzt eine Einzelperspektive, eine subjektive Perspektive, geben würdet, wie er jetzt nächstes Jahr, übernächstes Jahr vielleicht auch das Event weiterführen sollte. Es kann auch sein, wie immer, habt ihr Tipps, gerade nach den Eindrücken jetzt, die wir aufgrund dieser Sondersituation, ja, wie soll ich sagen, selbst wahrgenommen haben, was man vielleicht auch anders machen könnte?
Ja.
Ihr dürft gnadenlos ehrlich sein. Ich glaube, Marco weiß es einzuschätzen.
Jetzt wundere ich mich fast, dass du das fragst, weil noch keiner hat so oft das Konzept versucht zu verändern wie Marco. Das ist am Ende live für uns, die schon sehr lange dabei sind, sich immer irgendwie gleich anfühlt, hat sehr viel damit zu tun, wie wir das Konzept am Ende nutzen, dass wir eben mit diesen ganzen Hinterzimmergesprächen und sowas. Deswegen wirkt es für uns eigentlich immer identisch. Aber in Wirklichkeit ist sich das Ding, das ja auch schon mal eine Woche war, ab nächste Woche wieder eine ganze Woche ist und jetzt kommt ab nächstem Jahr und dann kommt da noch Vertrieb jetzt dazu und die SEO Campix macht plötzlich den Anfang und die Contentings kommt danach und solche Dinge. Er verändert es ja ständig. Und ich bin jemand, der das ja eigentlich nicht so mag. Denn das ist etwas, wo ich heimkomme. Ja? Ich bin seit 2009 dabei, seit der ersten Campix. Nur 2010 war ich im Urlaub. Ich habe nie wieder meinen Urlaub auf die Campix geplant. Ja, seitdem und war jede weitere Campix hier. Und braucht dieses Klassentreffen-Gefühl so einmal im Jahr für mich ein bisschen. Und finde es trotzdem gut, dass er immer wieder es hinterfragt und nicht einfach den vermeintlichen Erfolg versucht, von einem Jahr zum anderen zu tragen. Ich finde, die Diversität in den in den Session-Formen noch weiter auszubauen. Das hat man in den Talkrunden jetzt den Anfang gemacht. Beim nächsten Jahr hat er gesagt, er wird 50% die Speaker selber auswählen und nur noch 50% Barcamp machen. Und was ich mir wünschen würde, weil das ist das, was du von mir hören wolltest, oh, hä, jetzt kommt doch noch was, wonach ich gefragt wurde, ist, hängt da zum Beispiel sowas wie ein Workshop rein, wo die Leute gezwungen sind, was mitzuarbeiten oder so. Das ist halt eben ganz unterschiedliche Formate gibt. Ich denke, das ist auch das, was er zum Beispiel mit Contentix Produktionstagen meint, dass du wirklich mal selber Videos schneiden und drehen und dann irgendwas rumschreiben kannst. Diese
Zeiten, wo dann die Abendrunden waren.
Ja, die möchte ich wieder haben.
Das war geil, oder?
Die möchte ich, also das war gut. Ich übernehme jetzt einfach mal.
Genau.
Du klangst
ich,
fertig,
ich, Sven. Ich war fertig, Thomas.
Ja, also erstmal Marco und vor allen Dingen an deine Jungs. Was ihr dieses Jahr hier leisten musstet, das war Hammer. Also ihr musstet ja neben dem Ganzen, was ihr noch machen musstet, musstet ihr plötzlich draußen ein komplettes Freiluft-Campings aufbauen. Das waren ja 4 Säle quasi Freiluft, die plötzlich bei Regen ganz schnell nach innen transportiert. Also, ne, also die Organisation war top. Oh. Unheimlich anstrengend vermutlich, viel, viel teurer als vermutlich geplant, also auch so. Plus nicht so viele Menschen, wie hätten kommen wollen, dürfen, sollen. Das vorneweg. Was würde ich mir wünschen in 2022? Ich finde es schön, dass es wieder eine Woche ist. Ich hätte mir statt Vertrieb nix, Fertrix,
ja,
heißt
ja. Total
auf nix. Ja, das war das Thema. Das ist, glaube ich, die Anspielung, die laufen hier schon seit 3 Tagen oder 4 Tagen in Richtung Asterix und Obelix durchgegeben, weil da gab es ja mal Vertriebsnix und die hießen ja alle so. Bugfix hieß der Computerspezialist zum Beispiel und solche Sachen. Also ich hätte mir gerne so einen M3-Ansatz wieder gewünscht, also dieses Marketing noch viel, viel größer machen. Vertrieb ist mir zu wenig Marketing, also klingt jetzt total doof, weil es ist aber eine Spezialdisziplin, passt aber super dazu, finde ich in Ordnung, macht das Publikum wieder auf.
Sag mal Vertrieb, dass er Marketing macht.
Ja, ich weiß. Ich habe so, ach Gott, ich habe so oft mit Vertrieblern zu tun. Alles gut.
Marketer, dass er Vertrieb macht.
Ja, die überleben das alle. Insofern macht er, aber er macht damit die Branche wieder auf. Und ich hatte heute auch so ein paar Gespräche beim Essen mit Leuten, die sagen, ich bin themenfremd, aber ich fühle mich gut hier, weil es gut für mich ist. Ich wünsche mir die Abendrunden wieder, die geführten Abendrunden. Also, wo dann einer aus der Szene, der immer abliefert, also weiß ich nicht, gab ja genug jetzt Faultraten, Niestan, also die kennen ja alle. Die haben sich hingesetzt und haben jeden Abend noch 2-3 Stunden Zeitklinik irgendwelche Sachen mitgemacht. Fand ich immer super. Und ich wünsche mir tatsächlich so diese Hands-on-Sachen. Also wirklich zu sagen, wir machen Seminarcharakter rein und gerne Seminarcharakter in einer Art Klasse. Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, Tag 5. Und es gibt ein Ergebnis, eventuell sogar mit einer Ergebnispräsentation. Ich nehme mir ein gemeinnützigen e.V. irgendwas, der vor einer Website steht, die aus 1492 vor Erfindung des Internets ist, nehme die am ersten Tag rein, nehme mir das geballte Know-how und nach 5 Tagen läuft das Ding. Also sowas würde ich mir vorstellen. Ob es eine Wunschvorstellung ist, weiß ich nicht. Ob es umsetzbar ist, weiß ich nicht. Ob Marco mich nachher anrufen sagt, Thomas, dann mach das doch einfach. Wo ich sage, nee, habe ich leider nicht die Zeit. Ist ja halt immer das gemeine Thema. Ansonsten, ich habe mein Ticket schon gekauft. Ich bin auf jeden Fall da, egal wo es sein wird. Man munkelt ja, dass wir SEOs in den 2009 bis 21, 12 Jahren,
13,
das Hotel ein bisschen runtergerockt haben und da mal eine Veränderung ansteht. Ich freue mich, egal wo es ist.
Ja.
So, erstmal möchte ich ganz kurz aufgreifen, die Idee mit diesem e.V. und so. Es gab hier irgendwann mal abends vor 5-6 Jahren so eine Runde, hat jemand gesagt, seine Freundin ist im Tierschutz und so aktiv und die stehen jetzt irgendwie vorm Aus finanziell, weil da irgendwie Unwetter und so weiter auch war. Und auf einmal haben sich so alle mit, ich sag mal im Video Heini Bescheid, der soll sich ein Kaninchen besorgen, der nimmt das auf und dann so ein Kettensägen-Sound und dann promoten wir das. Und innerhalb von 2 Stunden wird er morgens um 3 wurde sich eine Kampagne für diesen Tierschutzverband hier ausgedacht, mit einem Video erzeugt, allem drum und dran. Dann war so, spende einen Euro an den Tierschutz, um herauszufinden, was mit dem Kaninchen passiert. Und du sahst halt Blut und eine Kettensäge und so. Ja? Und das wurde dann local ausgespielt. Da haben wir alle auch ein bisschen Geld in den Pott geworfen. Und so. Das war eine ganz coole Sache auf einmal. Deswegen könnte ich mir das gut vorstellen, dass sowas funktionieren kann. Weil da war auf einmal so eine persönliche Story so mit, das lasse meine Freundin gerade. Und dann alle so, okay, jetzt geht's hier los. Ja? Und du weißt ja, was hier normalerweise an der Captain's Bar um 3 Uhr für Zustände herrschen. Was da noch rausgekommen ist an Kreativität, war unglaublich.
Oder gerade deswegen.
Oder deswegen. Das ist die erste Idee, war eine Kettensäge und Kaninchen war schon ein bisschen hart, aber und das Ergebnis war, das Kaninchen wurde gestreichelt und die Kettensäge saß daneben. Dafür hast du halt 1 Euro bezahlt und so haben die das dann über Wasser gehalten erstmal. Das war ganz, ganz interessant. Aber für dieses, also so Feedback erstmal muss ich auch sagen, auch wenn du schon vorweggegriffen hast, dieses endlich mal wieder so die Menschen alle persönlich treffen und so, das ist schon was ganz anderes. Ich muss aber auch sagen, was ich persönlich über die 2 Jahre gemerkt habe, ich bin ja wirklich so extrovertierte Kommunikationssau. Ich meine, so kennt ihr mich auch alle. Und ich habe zwischendrin auch mal so, ich bin einfach mal irgendwie 15 Minuten hoch aufs Zimmer, weil ich gesagt habe, so nach 8 Stunden, das ist gerade, puh, das ist schon fast Overload. Und dass ich mal von mir behaupte, dass ich mal 15 Minuten auf mein Zimmer, um so mal Ruhe zu haben, das hätte ich niemals gesagt, dass das mal wahrscheinlich passieren wird, bevor ich in Rente gehe. Vielleicht wird es zur Zeit schon. nein, aber ansonsten, die Idee mit 50% ausgewählte Speaker finde ich tatsächlich ganz gut. Auch das Thema Erwartungshaltung mit der Bewertung. Es ist ein bisschen geschaut, auf welchem Level ist das wirklich und auch das Thema Beschreibung. Also es gibt Vorträge, da kann, und das stört mich manchmal, wenn ich mir die Sachen durchschaue und dann ist es so, ja, dann gehe ich zum Sven, weil den kenne ich und der liefert ab. So, deswegen gehe ich da rein, weil die anderen 4 Vorträge, entweder kennt man den Speaker nicht, was eigentlich ja super gut ist an der Campix, also das Konzept ja auch nicht verändern, da haben wir sonst das Nachwuchsproblem, aber mach doch bitte Beschreibungen, und das ist vielleicht auch eher an die Speaker als an Marco gerichtet, aber auch Marco, dass er vielleicht einen Finger ein bisschen drauf hält. Macht Beschreibungen, Gottverdammt nochmal, bei denen ich verstehe, was liefert ihr denn in eurem Vortrag ab? Diese Einsatzbeschreibung, das ist so nach dem Motto, das ist bestimmt so cool, damit falle ich auf. Ja, ist in Ordnung, steht aber in der Timetable eh nicht drin, sondern nur, wenn ich es aufmache und wenn ich denn keine Beschreibung finde, dann ist halt euer Raum vielleicht leer. Oder manchmal ist da eine lange Beschreibung und die Erwartungshaltung ist klar, aber der Vortrag hat einen ganz anderen Inhalt. Und das ist ja auch nicht nur ein Campix-Problem, das haben andere. Aber ich finde es besonders hier, und das ist vielleicht wirklich für die neuen Leute, die einsteigen, steuert das wirklich ganz klar, was wollt ihr dort vermitteln und auch reingehen. Und für Marco tatsächlich so, jetzt, was wir hatten, wenn es so kleiner ist, was mir so vielleicht so ein bisschen negativ ist, wir haben dieses Problem mit diesen kleinen Gruppen und der Zerstreuung. Und wenn halt irgendwie nur 200, ich weiß nicht, wie viele es jetzt da waren, aber wenn du das Gefühl 200 Leute hast und du hast von einem großen Saal bis in davor auf die Bar bis hin zur Campix-Bar die Leute verteilt, triffst du halt irgendwie überall 3 Leute, aber so dieses große Gefühl der Konferenz hat dann irgendwie so in der Abendveranstaltung für mich ein bisschen weg.
Das ist so das Einzige. Aber auch dieses Mal der Situation geschuldet.
Natürlich, definitiv. Das war ein bisschen schade.
Was ich eher ein bisschen schade fand, dass es auch den Speakern gegenüber, die sich ja auch Mühe geben, die Vorträge vorzubereiten, wenn du dann bei 350 Leute waren es, glaube ich, 7 Vortragsräume hast, dann in einem Raum auf einmal nur 10 Leute sitzen. Jetzt könnte man sagen, ja, selbst wenn schon, wenn das Thema nicht passt, aber irgendwann, wenn du eine gewisse Grundgesamtheit hast und nur 3 Tracks hast. Wir haben jetzt 3, das ist jetzt vielleicht falsche Beispiele, ich will auch nicht sagen, dass wir das irgendwie besser oder schlechter machen, aber ich glaube, dass man schon die Anzahl der Tracks reduzieren sollte auf die Menge der Leute.
Haben sie doch schon, oder? Sonst waren es noch mehr noch.
Ja, natürlich, ja, aber es war verhältnismäßig. Und glaube ich, hat es nicht ganz gepasst. Auf jeden Fall gab es halt Vorträge, wo ich drin gesessen habe, da waren 3 Leute drin. Und das finde ich dann schade für denjenigen, der es vorbereitet hat. Das habe ich auch bei der Contentix zurückgespielt bekommen, wo das wahrscheinlich noch sichtbarer war.
Ja, deutlich. Da war die Mainstage, saß ich, glaube ich, einmal mit dem Nils Danke auf der Mainstage zu zweit da. Also da wünsche ich tatsächlich dem Speaker, dass vor dem Video genug sitzen und dass später das viele konsumieren, weil da waren ja gute, das war ja gut.
Ja, das ist etwas, wo ich sage, das fände ich ein bisschen schade. Das kann natürlich, ist nicht 100% planbar. Mhm. Und nochmal auch dieses Jahr war es noch schwerer planbar, weil es durfte ja auch kein, also wir hatten zum Beispiel einen Raum, das fand ich ein bisschen kritisch, weil ich gar nicht, ob ich das öffentlich sagen darf, aber da waren halt so viele drin. Und wenn dann, wir sind halt in einer Sondersituation und wenn dann auf einmal Leute noch auf dem Boden sitzen, alle ziehen die Maske ab und die Räume sind zu, dann bin ich froh, dass da keine Fotos existiert haben. Und jeder, der das jetzt hört und dann vielleicht auch ein bisschen enger in Sachen Corona gestrickt ist, der wird dann denken, was haben die da gemacht? Ja, wir haben jetzt ein paar Zuhörer. Aber das war nicht die Regel. Das kann man auch mal sagen an der Stelle. Es war schon gut
geregelt. Das Hygienekonzept war gut. Die Leute haben sich sehr ordentlich benommen. Also selbst wenn ein bisschen mehr Alkohol geflossen ist, das Hotel war entspannt, hat alles super funktioniert. Das muss man, also muss man auch sagen, das Konzept ist meiner Meinung nach aufgegangen, also zumindest das Hygienekonzept. Ich hätte zwei Sachen noch zum Thema. Eine Bitte direkt an Marco, und das ist wirklich eine Bitte, die aber viele Speaker gewohnt sind. Also wenn ich an der IHK, an der HWK einen Vortrag halte, hat jeder Teilnehmer einen Bewertungsbogen vor sich liegen, in der Veranstaltung noch. Das würde ich mir von Marco für alle zukünftigen auch wünschen, dass ich jeden Speaker bewerten kann, anonym. Dass dann aber da nicht in einen Wettbewerb draus wird. Also das sind dann Daten, die nimmt der Veranstalter, wertet sie aus und gibt sie dem Speaker weiter.
Also wenn er sie ihm nicht gibt, nutzt das vielleicht.
Ja, aber er gibt sie dem Speaker weiter, weil der Speaker muss ja auch passen. Er muss ja wissen, was gut und was
kein
schlecht
Pokal.
War. Kein Pokal, genau. Für dich kein Pokal. Du bist eh immer Platz 2, haben wir ja gelernt. Also wird ja nicht besser. Also das ist eigentlich gar keine Bitte, sondern das ist eigentlich eine Aufforderung. Weil ich bin selber, ich unterrichte, ich bin selber Speaker, ich rede halt nur selten von meinen Marktbegleitern. Das ist halt immer ist eine Regel bei mir, dass ich keine Vorträge von Marktbegleitern mache. Aber wenn ich anders spreche, werde ich auch bewertet und ich finde das wichtig und gut. Mhm. Weil nur so kann ich besser werden. Also Marco, mach das bitte. Und das Zweite, wir reden über Nachwuchs und es ist wichtig, dass die kommen und ihre Vorträge machen. Aber wenn ihr zu einer Konferenz kommt, die SEO Campings heißt und ihr ein SEO-Thema macht, dann überlegt bitte, ob das ein echtes Thema ist. Also ob da irgendwie wirklich Potenzial drin steckt, dass jemand anderes, der da drin sitzt, was lernt. Weil das hatte ich tatsächlich, wo ich sage, boah, das ist noch nicht mal Beginner-Level und es steht Advanced am Vortrag. Und das Zweite ist, bitte übt euren Vortrag dreimal vorm Spiegel. Das war tatsächlich so ein paar Effekte. Ich kenne das von mir, vielleicht vor 20 Jahren werde ich genauso gewesen sein. Wir sind halt alle alte Hasen. Ne? Also wir machen das alle schon ein bisschen länger.
Jetzt hast du gesagt, dass du
alt bist. Ja, genau. Ich gebe das ja zu. Wir reden alle gerne und wir reden viel. Wenn der Tag lang ist, noch viel, viel mehr. Aber wir haben alle gelernt, wie man Vortrag aufbaut, wie man Leute motiviert, wie man mitmacht. Und da fehlt. Also da waren tatsächlich so unheimliche Qualitätsabfälle. Das ist auch überhaupt gar nicht Markus Thema. Das muss jeder Speaker oder jeder, der sich hier anmeldet, für sich bitte machen. Und da wünsche ich mir tatsächlich, dass die Leute, die zum allerersten Mal irgendwo reden, mal 3, 5 Freunde nehmen, die vom Thema überhaupt gar keine Ahnung haben und denen mal ihren Vortrag erzählen, um A zu gucken, ich habe 45 Minuten, bin ich nach 15 Minuten fertig, hatten wir ja teilweise auch, oder merke ich nach 45 Minuten, warte mal, ich bin bei Folie 3 von 70 oder so. Also da sind so ein paar Themen, wo ich mir wünschen würde, so ein bisschen üben. Die Campix ist ein guter Ort zu üben, aber bitte nicht so ganz losgelöst.
Vielleicht ist so eine Art Mentoring-Programm irgendwas. Ja, wir kennen das aus München, die das jetzt irgendwann letztes oder vorletztes Jahr angefangen haben, wo erfahrene Speaker, junge Speaker sie ein bisschen unter ihre Fittiche nehmen. Vielleicht ist auch sowas, ja? Wir spinnen ja gerade ein bisschen so Ideen aus. Vielleicht ist auch sowas eine Idee.
Finde ich tatsächlich eine ganz tolle Sache, weil ich glaube, so dieses Thema Speaken ist auch so eine bisschen eigene Welt zum einen. Und die Qualität ist, ich meine, als wir die ersten Vorträge hier gehalten haben, ja.
Waren wir scheiße.
Ja, ich würde sagen, da waren wir wahrscheinlich scheiße. Also im Vergleich zu gehobenen Speaking-Events und so weiter, und dann nehmen wir mal Vertriebsevents oder so, wo der echt on point abgeliefert wird, waren wir wahrscheinlich richtig scheiße. Und die hätten sich gedacht, was ist denn mit euch verkehrt, dass ihr euch überhaupt auf die Bühne traut? So. Und das hat sich halt die letzten Jahre im Online-Marketing halt auch. Also ich meine sowas alleine hier Bits and Pretzels. Ja, was, wenn Obama auf der Bühne irgendwo auftaucht oder so, ja, dann ist das halt schon so eine Hausnummer. Oder war der bei Greater nur, ich weiß es nicht. Ja. Oder der war auch dort, genau, wollte ich gerade sagen. Also das sind ja Präsentationen on point. Ich meine, klar, das ist hier auch was anderes, ohne jetzt noch groß ausholen zu wollen. Es ist ja so ein bisschen was anderes, ob ich das auch so für hier einen speziellen Vortrag mache, oder ob ich auch wie professionelle Speaker halt 2 Jahre mit dem Ding durch Deutschland tue und 500, 600, 700.000 Euro mit meinen Vorträgen
verdiene. Die bitte nicht hier.
Ja, genau, die nicht hier, ja. Und das ist auch nicht der Anspruch. Da ist ja ein großer Gap dazwischen. Aber ja, ich glaube, manchmal so ein bisschen an die Hand, wie baue ich auch Folien auf oder so. Ich habe tatsächlich früher auch, also so diese Corporate-Folien, die sind ja oft weiß noch. So. Und dann hast du da die Corporate-Farbe, das ist oft scheiße lesbar, das bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Und ich habe ich bin echt kein Designer. Ja, ich habe einfach irgendwo im PowerPoint lange durchgeklickt, bis ich eins hatte, was mir irgendwie gepasst hat und habe es dann noch ein bisschen verändert. Und dann haben auf einmal die Leute gesagt, das war richtig toll, wie lesbar die Folien waren. Ja, weil einfach große Schrift, eine auseinanderstehende Schriftart und so, wenn man eine PowerPoint-Vorlage auf einmal nimmt, da hat sich irgendjemand bei Microsoft gedacht, hat, es gibt halt Best Practices, wie so eine Folie auszusehen hat, auch in der Schriftgröße. Und das ist vielleicht so ein Tipp auch nochmal an Speaker, die Räume, besonders jetzt, wenn auch noch die Leute weiter auseinander sitzen, Schriftgröße 14 und dann 17 Sätze auf so eine Folie, war schon vor 20 Jahren nicht schlau und ist nicht besser geworden.
Ja, wir sind am Ende angekommen und ich glaube, Marco hat viel mitgenommen. Ich glaube, diejenigen, die die Campix verpasst haben, haben trotzdem jetzt einen kleinen Überblick, was gerade so in der Branche los ist. Auch diejenigen, die vielleicht nicht jeden Tag auf Social Media rumhängen und die Diskussion mitverfolgen. Und ja, ich hoffe, es hatte für euch, A, war es kurzweilig, B, auch den Mehrwert, den ich mir davon erhoffe. Bedanke mich bei meinen drei Speakern. Es hat mir auch besonders viel Spaß gemacht, euch mal wiederzusehen. Jan sehe ich jetzt öfters, aber die anderen beiden sehr lange nicht gesehen. Und danke für eure Zeit.
Gerne, sehr gerne.
Und ja, wir hören uns nächsten Montag wieder. Wie gesagt, nächsten Montag haben wir einen aus der Runde zum Thema SEO und Gendern. So nach dem Motto, funktioniert das überhaupt? Wie haben wir gesagt? Passt das?
Geht das zusammen?
Ich kann euch sagen, ein sehr smoothes Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht, das Thema auch mal aufzubereiten. Und ist ja auch ein Thema, was polarisieren kann. Ich bin gespannt, wie ihr das annehmt. Also wir hören uns nächste Woche Montag wieder und bis dahin sind wir raus. Macht's gut.
Zum Abschluss der Talkrunde zum Campix Recap möchte ich euch auch auf das schriftliche Recap hinweisen, weil meine Mitarbeiter waren auch in den einzelnen Vorträgen und haben euch die wichtigsten Punkte aus den Vorträgen, die ihr vielleicht mitnehmen könnt, schriftlich zusammengefasst. Das lohnt sich. Einfach unter campix/. Naja, ihr könnt ja mal schauen. Im Zweifel googelt ihr einfach Campix OMT und ihr findet den Artikel.